Servus.
Grüezi.
Und hallo, willkommen zur 199. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
Mathis Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
Und Florian Gasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit in Wien.
Unsere zwei Themen diese Woche. Uns ist leider wieder nichts, zu den Zeiten passendes und trotzdem etwas Leichteres, Lustigeres eingefallen. Wir hatten das Gefühl, es ist einfach notwendig, dass wir weiter über die beiden großen Themen in unseren Ländern reden. Und zwar zum einen über den Krieg und genauer gesagt dort über die Energiepreise, die infolge des Krieges, den Russland angefangen hat, in unseren Ländern gestiegen sind und wie unsere Länder damit umgehen. Und wir reden darüber, was eigentlich aus dieser Corona-Pandemie wurde, die ja auch in unseren Ländern immer noch wütet, könnte man sagen, vielleicht aber auch einfach nur noch weiterhin vorhanden ist. Wir sind weiterhin erreichbar unter alpen@zeit.de per Mail oder per Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer, die in den Shownotes steht.
So, also sag mal, ihr beiden Automobilbesitzer, seid ihr eigentlich schon verarmt an der Zapfsäule?
Wieso? Ich bin ganz locker lässig, steige ich auf mein E-Bike um.
Sag doch mal, welche Farbe hat das?
Türkis.
Aber du hast ja immer noch so eine Stinkbirne daheim. Ja, die fährt ja nicht mit Holzpellets.
Ich fahre mit Diesel. Aber na, verarmt bin ich nicht.
Soll ich dir mal aus der Bedrohung helfen, Florian?
Also bitte.
Ich habe das letzte Mal vor gut einer Woche getankt, also Freitag war es, glaube ich, da lag der Preis noch so ziemlich exakt bei 2 Euro pro Liter, hat dann so 90 Euro ungefähr gekostet. Und ehrlich gesagt, als ich da stand, war mein Gedanke nicht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist teuer und ruiniert mich. Einfach deshalb, weil es mich nicht ruiniert, das gehört ja dazu. Sondern mein Gedanke war, oh Gott, jetzt kriegen wir wieder so eine Spritpreisdebatte.
Aber jetzt sag mal, wie viel kostet denn bei euch jetzt zurzeit der Liter Benzin?
Ja, wir sind so ungefähr bei etwas über 2,20 jetzt gerade.
Sagen wir mal so, der Zwarer vorne, der steht jetzt da und der war für viele schon ein Schock bei uns. Und es geht halt nicht allen so wie mir und Lenz. Also, dass wir sagen, ja okay, wir können uns ja schon leisten, das Auto voll zu tanken. Und wir sind jetzt beide auch nicht jeden Tag aufs Auto angewiesen. Aber natürlich, es gibt Leute, die, und ich kenne auch Leute, die einfach nicht mehr voll tanken, sondern halt nur noch einen halben Tank reinlassen oder was sich halt gerade nur ausgeht.
Wieso einen halben Tank reinlassen? Das wird ja nicht billiger, wenn du nur einen halben Tank reinlässt.
Nein, aber ich habe vielleicht nächste Woche oder übernächste Woche wieder das Geld dafür, um die nächste Hälfte reinzulassen.
Benzinspekulanten. Aber sag mal, also bei uns ist es ja so, dass etwa die Hälfte...
Von der Hand in den Mund, Matthias, sorry, aber das ist was anderes.
Also Spekulation ist es nicht.
Also, ich werde euch nachher noch aufklären, dass ihr da völlig falsch liegt und einem großen Rechenfehler auf den Leim geht. Aber bei uns ist es ja so, dass...
Also, wenn das Benzin 2,20 kostet, ist kein Rechenfehler, dass es teurer ist.
Ja, aber das Benzin ist nicht das Entscheidende, wenn du ein Automobil besitzt, also die entscheidende Ausgabe. Aber wurscht jetzt mal,
da kommen wir später noch... Das lernst du in der Fahrschule schon, also, aber okay.
Kommen wir später noch drauf, auf jeden Fall. Aber eben bei uns geht es heute die Hälfte des Benzinpreises an den Staat. Also theoretisch könnte man ja an diesen Preisen rumschrauben, also Treibstoffzoll, gibt es noch Zuschläge oder Mehrwertsteuer, da hätte man ja durchaus Mittel, um das zu verbilligen.
Mehrere Punkte dazu. Erstens, das mit der Mehrwertsteuer, das ist EU-rechtlich angeblich ein bisschen schwierig. Aber abgesehen davon, ich finde nicht, dass wir jetzt eine Autofahrerprämie einführen müssen. Also wieso soll ich dem Vorstadt-SUV-Besitzer seinen Tank subventionieren? Oder, um da jetzt nicht so ein Feindbild aufzubauen, warum sollen andere Menschen mir meinen Tank subventionieren, mit dem ich am Wochenende irgendwie einen Ausflug mache dann oder so? Also, weiß ich nicht. Wenn, dann schon eher, was weiß ich, Gutscheine für Menschen mit niedrigen Einkommen, die gibt es jetzt dann sowieso in Österreich, also 150 Euro Energiegutscheine kommen jetzt. Über die haben wir schon mal geredet, die könnte man aufstocken. Oder aber, und jetzt wird es ganz abgefahren, man könnte ja zusehen, dass vielleicht Gemeinden es schaffen, ihre Bewohnerinnen und Bewohner zum nächsten Bahnhof zu bringen. Und zwar so, dass das Angebot irgendwie so ist, dass man es auch nützt, dass man es nützen will. Oder man könnte Fahrgemeinschaften organisieren. Aber also es gibt, glaube ich, es gibt viele Möglichkeiten, aber querbeet allen den Sprit billiger zu machen, halte ich für einen Topfen.
Das finde ich jetzt etwas enttäuschend. Ich habe jetzt in den ersten Minuten des Podcasts gedacht, wir könnten uns mal wieder so richtig fetzen. Jetzt sind wir uns schon wieder einer Meinung. Und als nächstes sagst du noch, wir sollen uns in Neuseeland ein Vorbild nehmen, die, glaube ich, die Preise für den öffentlichen Verkehr halbiert oder um einen Drittel gesenkt haben.
Damit, ja, im Moment, aber das öffentliche Verkehr, Klimaticket und so, bei uns ist ja gerade billiger geworden.
Aber ich mein,
also zumindest für Dauernutzer.
Aber ich würde noch weitergehen. Also ich finde es jetzt doch äußerst äußerst irritierend, wie wenig die Politik in der Schweiz, aber vor allem auch in Deutschland, den Bürgerinnen und Bürgern zumutet. Also in der Ukraine bewaffnen sich Zivilisten, um sich dem russischen Aggressor entgegenzusetzen. Und das klingt jetzt vielleicht etwas pathetisch, aber verteidigen damit auch ein Stückchen weit unsere Freiheit. Und hierzulande wird es als eine Zumutung empfunden, etwas mehr fürs Benzin zu zahlen. Und jetzt komme ich auch noch zu der Rechnung, die ich euch vorher noch unter die Nase reiben wollte. Also der TCS, der Touring Club der Schweiz, der ist jetzt wirklich unverdächtig. Also es ist so das Pendant zum ADAC hier in der Schweiz. Also unverdächtig, dass die jetzt irgendwie super Ökos wären. Die haben mal runtergerechnet auf einen Kilometer, was denn die Treibstoffkosten überhaupt ausmachen. Das sind hier in der Schweiz etwa 16%.
Und wenn du jetzt von was?
Von wovon? Ja.
Von einem von Kilometer. Also wie viel kostet mich ein Kilometer mit meinem Auto? Davon, okay. Also 16% dieser Kosten machen die Treibstoffkosten aus. Und wenn du das jetzt mal sagst, gut, jetzt fahre ich etwa 15.000 Kilometer im Jahr, das macht mal gerade 350 Franken pro Jahr, also 30 Stutz im Monat. Und ich meine, die riesige Mehrheit der Autobesitzerinnen und Autobesitzer in der Schweiz, die können sich das nicht nur locker leisten, sondern die merken das gar nicht mal.
Also dazu möchte ich dann auch noch was sagen, aber Lenz sitzt schon auf Nadeln.
Ja, ich möchte verschiedene Dinge dazu sagen. Also ganz kurz, das stimmt natürlich und es kann natürlich sein, dass in der Schweiz da die Lage ist, ganz anders ist als in Deutschland. Und es gibt natürlich auch in Deutschland Menschen, die auf dem Land wohnen und zum Spaß SUVs haben, weil sie halt Bock auf SUVs haben oder zwei oder drei Autos vor der Doppelgarage und in der Doppelgarage stehen haben. Aber es gibt halt auch Rentner, die eine geringe Rente haben und auf dem Land wohnen und nicht nur zum nächsten Bahnhof wollen, sondern einkaufen fahren müssen oder ihre Kinder besuchen oder was auch immer, die vielleicht zwei Dörfer weiter wohnen. Denen hilft es halt nicht zu sagen, ja sorry, aber die anderen Sachen an eurem Auto sind viel teurer. Die sind halt aufs Auto angewiesen. Ich weiß, das ist eine Floskel, aber es wird halt dadurch nicht falsch. Insofern kann ich sozusagen den Unmut darüber schon verstehen. Ich teile aber auch deine Analyse, dass es bisher zumindest noch nicht gelungen ist, in unseren Ländern den Leuten klarzumachen, um was es da jetzt eigentlich gerade geht. Und dass es so oder so ökonomisch und moralisch hart wird in den nächsten Jahren. Und der steigende Benzinpreis da vielleicht das kleinste Problem sein wird. Ich glaube, das hat auch deshalb, also ein Zeichen dafür, dass das auch nicht funktioniert hat, ist, dass es in Deutschland ja tatsächlich so eine Art Spritpreisbremse geben soll. Ne? Also zumindest, wenn es nach Finanzminister Christian Lindner geht. Der hat da gerade eine irre Kehrtwende hingelegt. Am Samstag hat er noch erklärt, sowas käme nicht in Frage, also so eine Spritpreisbremse. Und am Sonntag hat er es dann doch vorgeschlagen.
Irgendwie wird es so zu einer Masche bei euren Spitzenpolitikern, dass sie so übers Wochenende irgendwelche Pirouetten aufs Eis legen. Zuerst Scholz und jetzt Lindner.
Ja, aber ich meine, diesmal ist es ja keine Kehrtwende weg von, sagen wir mal, deutschen politischen Standards, sondern wieder hin zu deutschen politischen Standards, nämlich der Heiligkeit des Spritpreises. Also, er hat vorgerechnet, 10 Cent pro Liter den Spritpreis senken. Für einen Monat würde den Staat 550 Millionen Euro ungefähr kosten. Das reicht ihm aber nicht. Also er will nicht nur einen Monat und nicht nur 10 Cent, sondern er will, hat er jetzt konkretisiert mittlerweile, das Ganze um 40 Cent drücken, und zwar für 3 Monate. Und das kostet, haltet euch fest, 6,6 Milliarden Euro. Den Steuerzahler, genau.
Und das alles nur, damit man ein Tempolimit verhindern kann. Weil das würde nämlich auch was bringen und kostet nichts. Einfach nichts. Und man kann sehr viel Sprit sparen damit.
Aber kommt das überhaupt jetzt?
Das Tempolimit?
Nein, das...
Da müsst ihr selbst lachen, ja.
Nein, diese Spritbremse.
Ja, nochmal ganz kurz zum Tempolimit. Also es gibt tatsächlich Leute auch in der Bundesregierung, die das, sagen wir mal, eingestehen, dass sie darüber laut nachdenken. Also unter anderem der grüne Staatssekretär im Wirtschaftsministerium wünscht sich das. Aber das hat bisher keine große öffentliche Unterstützung, hat noch keine große Wirkung gezeigt.
Ich darf nochmal darauf hinweisen, es kostet nichts. Aber,
ja, ich bin völlig auf deiner Seite, das weißt du, würde aber zumindest kurz anmerken, dass du das Tempolimit, du kannst es nicht sozusagen von heute auf morgen umsetzen, das heißt der Effekt ist halt sozusagen nicht so kurzfristig, wie man es momentan sich idealerweise wünscht. So, also, und jetzt mal zurück zu dieser...
Nur noch etwas, also Florian und ich würden uns glaube ich auch als Freiwillige melden, um die Tafeln irgendwie abzuschrauben, das ist glaube ich trotzdem recht einfach.
Die große Ich-Doku, wie ich mal durch Deutschland fuhr und überall Hunderter-Schilder aufstellte. Also, dieser Vorschlag von Lindner da mit der Spritpreisbremse, der ist einfach nicht abgesprochen gewesen. Robert Habeck hat dazu den schönen Satz gesagt, dass da jeder mal gerade einfach vorschlägt, was ihm gerade so einfällt. Das ist also nicht in der Regierung abgesprochen gewesen. Und Franziska Brandner, die Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium bei Habeck, auch eine Grüne, hat dazu gesagt, sie halte davon gar nichts. Und jetzt Zitat, wir müssten gezielt bis weit in die Mitte entlasten, aber nicht blind mit der Gießkanne. Ordnungspolitisch würde sich Ludwig Erhard im Grab umdrehen. Da versucht sie also, die FDP bei ihrer wirtschaftsliberalen Ehre zu packen. Das Problem ist ja auch, wie man das Ganze überhaupt umsetzen wollen würde. Die FDP-Idee ist, dass man das quasi über die Tankstellenbetreiber und über die Mineralölkonzerne letztlich macht. Also die müssten quasi in Vorleistung gehen und das Benzin einfach billiger verkaufen an die Leute, die da zum Tanken kommen.
Ja, und die sollen dann doch die Bonds einreichen oder die Kassenbonds oder wie läuft das, die ja die FDP schon mal abschaffen wollte.
Das habe ich auch mal vorgelesen.
Genau. Die müssen dann natürlich nachweisen.
Die faxen sie dann ans Finanzamt.
Die müssen dann natürlich nachweisen, wie viel Sprit sie an wen verkauft haben. Also ob es tatsächlich die Bonds sind oder ob sie das einfach über ihre Buchhaltung machen können, ist eine andere Frage. Und dann kriegen sie das Geld irgendwie vom Staat wieder. Das ist auch deshalb nicht nur bürokratisch ein völlig merkwürdiges Konstrukt und ein Konstrukt, bei dem sich tatsächlich alle Menschen, die vor allen Dingen wegen ordnungspolitischer, wirtschaftsliberaler Einstellungen in der FDP sind, natürlich völlig im Grab umdrehen würden. Oder auch einfach jetzt, wenn sie noch leben, an den Kopf fassen. Das ist auch deshalb ein merkwürdiges Konstrukt, weil es ja diese Mineralölkonzerne sind, die teilweise die Preise selbst treiben. Also ja, Öl ist viel teurer geworden, also das Rohöl, aus dem das Benzin gemacht wird. Aber es ist nicht so viel teurer geworden, wie zumindest die Preissteigerungen in Deutschland mittlerweile sind. Das heißt, viel von dem, was die Autofahrer da bezahlen, geht halt in die Kasse von Mineralölhändlern und Mineralölkonzernen. So. Und die werden jetzt dafür bezahlt, wenn sie nicht sozusagen alles an ihrer Preistreiberei weitergeben. Das ist schon ein ganz schön irres Konstrukt.
Aber nochmals, ich bin immer noch etwas fassungslos, mit was man sich jetzt seit in Deutschland so intensiv befasst. Ich meine, was ja auch ist bei euch, der Staat, der zwackt ja immer noch einiges ab. Also glaube ich 45-46% der Spritpreise, das sind bei euch Steuern.
Ja, du hast es ja vorhin selbst schon erwähnt, ne? Also das macht einen großen Anteil aus, ähnlich wie bei euch, aber bei uns sind das halt, ist es echt viel. Also 46% ist halt fast die Hälfte. Aber das hat ja auch einen Grund. Also der Zweck von Steuern ist ja, deshalb heißt das Ding ja Steuern, Steuerungswirkung auszuüben. Also die sollen ein Preissignal senden, dass es gut ist, weniger Benzin zu verbrauchen. Und das konterkariert man halt, wenn man jetzt den Benzinverbrauch parallel subventioniert. Das ist ja das, was man da tut, wenn man da jetzt Geld für zahlt, damit die Leute sich Benzin leisten können. Und versteht mich nicht falsch, ich weiß, dass der steigende Benzinpreis für viele ein echtes Problem ist. Ich habe das gerade schon beschrieben, also Rentner auf
aber,
dem Land.
Aber jetzt mal ganz im Ernst, ganz im Ernst, können wir nicht in diesem Podcast leisten. Aber ich möchte gerne mal wirklich lesen, und zwar mit harten Fakten, wie viele ist das, sind das und für wie viele ist dieser Preis wirklich ein Problem? Also ich höre das jetzt die ganze Zeit, aber das ist so eine politische Hohlformel geworden, die einfach, es ist ein Problem, ne, aber ich will das gerne
aber
mal
Matthias,
schwarz
ja, okay.
Können
du,
wir aber
du
hier
hast
nicht
Punkt
leisten.
Gemacht, aber, ja. Florian, darf ich da ganz kurz rein, dann darfst du. Ich glaube, der Clou ist einfach nicht entlang dieser kulturell geschaffenen Linien von oh Gott, arme Autobesitzer auf dem Land und reiche, versnobte Lastenradbesitzer auf der Stadt, in der Stadt zu denken, sondern einfach entlang der ökonomischen Kategorien zu denken. Also diejenigen Leute, die wenig Geld haben, für die sind steigende Preise, sei es bei Benzin oder bei anderen Dingen, einfach ein größeres Problem. Deswegen muss man die dabei unterstützen. Es geht um Sozialpolitik und um Wirtschaftspolitik und um Sozialtransfers und nicht um Benzingeldtransfers. Ja, das ist das Problem. Die Preise steigen ja auch anderswo.
Ja, und eben das ist, finde ich, schon ein wichtiger Punkt. Wir reden jetzt immer von Privatmenschen mit ihrem Auto. Aber es gibt ja noch was anderes, was steigen, andere Preise steigen, nämlich die Transportkosten. Und wenn die Transportkosten steigen, dann wird sich das früher oder später in den Supermärkten niederschlagen, wenn es teurer wird. Dazu kommen, und jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen weg vom Benzin und vom Diesel, aber auch die Energiekosten in Wohnungen werden steigen. Strom, Gas, alles wird spätestens, wenn dann die Verträge auslaufen, und erneuert werden müssen. Es wird alles teurer. Und dazu kommt, dass zum Beispiel in Österreich erste Betriebe Teile der Produktion stillgelegt haben. Also nur ein Beispiel, das vergangene Woche bekannt worden ist, für die Papierfabrik in Bruck an der Mur ist die Produktion bei den derzeitigen Gaspreisen unleistbar. Und die zahlen ja die Großhandelspreise, also die haben nicht irgendwie Verträge wie wir, wenn sie sich nicht abgesichert haben gegen Preissteigerungen, gegen kurzfristige. Und da reden wir jetzt davon, 18 Euro pro Megawattstunde hat Gas vor einem Jahr gekostet und 150 Euro vergangene Woche. Das ist eine Verneunfachung. Also wir reden ja nicht nur bei all diesen Themen, wenn wir sagen, Energiepreise steigen, über angebliche Luxusprobleme wie übers Autofahren, sondern wir reden über ein gesamtes ökonomisches System. Und Matthias, ich habe übrigens eine Lösung für alle Eidgenossinnen und Eidgenossen. Im schlimmsten Fall Vorzahl zu uns zum Danken.
Stimmt.
Also Vorarlberg freut sich.
Das ist ja wirklich interessant. Bei euch ist der Most ja wirklich viel günstiger. Also
was?
Der Most, der Sprit, das Benzin. Ja. Am vergangenen Freitag bezahlt man, glaube ich, etwa im Schnitt für einen Liter bleifrei bei euch einen, umgerechnet 1,73 Franken. Und in der Schweiz waren es 2,11 Franken. Und tatsächlich ist das also so, eine Auswertung der Hochschule St. Gallen gezeigt, dass es um satten Viertel zugenommen hat, dieser Tanktourismus von Schweizerinnen und Schweizern nach Österreich.
Herzlich willkommen. Wir freuen uns.
Lass uns gleich mal vom Benzin wegkommen. Du hast es ja gerade schon probiert, Florian. Also auch diskursiv vom Benzin wegkommen, nicht nur praktisch. Es geht ja auch um die Energiepreise, also Gaspreise und ähnliches. Wie ist bei euch denn die Stimmung und wie ist eure, also bei euch im Land die Stimmung und wie ist eure persönliche Meinung? Wie groß darf denn diese Last, von der du auch schon gesprochen hast, Matthias, wie groß soll denn diese persönliche Last sein, die Österreicherinnen und Schweizer und Schweizerinnen da tragen können und sollen infolge des Krieges?
Ich bin ja auf dem Kurs des Stadtpräsidenten von Rom. Der hat, glaube ich, angekündigt, dass er die durchschnittliche Raumtemperatur in allen öffentlichen Gebäuden senken will. Und zwar wird dort anscheinend noch bis maximal 18 Grad geheizt. Schließlich habe der Mensch auch mal den Pullover erfunden.
Und wie oft im Winter bist du mit T-Shirt da gesessen, wenn wir Podcast aufgenommen haben?
Ich sitze fast immer, außer jetzt heute, aber das ist mehr ein Zufall, im T-Shirt beim Podcast aufnehmen, aber nicht, weil es hier in meinem Büro irgendwie
tropisch ist. Weil der Blutdruck so steigt bei dir, oder?
Das? Nicht, weil es jetzt tropische 24 Grad hat, aber weil ich schon bei schweizerischen Normtemperaturen eher zu warm habe. Oder sonst einfach heißer Typ. Also das,
Heißblüter höchstens, Heißblüter.
Ich finde es interessant, dass es jetzt sowas gebraucht hat, damit wir darüber sprechen, ob sich Menschen an Energieeffizienz beteiligen oder nicht. Weil ich finde, man kann das den Leuten schon zumuten. Also zum Beispiel das mit den 18 Grad. Ich finde jetzt nicht, dass jede Wohnung nur mehr auf 18 Grad geheizt werden muss, aber dass man über solche Fragen nachdenkt, dass man über Kühlschränke nachdenkt, über Geschirrspüler, über Waschmaschinen. Und das hat ja erstmal weniger mit Sanktionen und mit Krisen und mit Krieg zu tun. Die sind halt jetzt der Auslöser, dass wir drüber sprechen. Aber dass wir an das Verständnis von Energie und Energienutzung brauchen und wie wir damit umgehen, das halte ich schon für wichtig. Und ich finde halt eben, das kann man den Leuten auch zumuten.
Das halte ich im Übrigen für eine der gescheitsten Ideen jetzt hier in der Schweiz, die in den letzten Tagen geäußert wurde von einer Mitte-Nationalrätin, die eben gesagt hat, dass man jetzt da mal ein gescheites Stromsparprogramm wieder auflegen müsse. Und das gab es schon mal. Es gibt, glaube ich, in der Schweiz gibt ein legendäres Video, das glaube ich auch auf YouTube zu sehen, als der damalige Bundesrat Adolf Ogi den Schweizern erklärt hat, wie man richtig Eier kocht. Nämlich indem, dass man das Wasser zuerst, also den Deckel auf die Pfanne tut und dann so das Wasser erhitzt und dann so ja, die Eier kocht.
Das klingt so trivial, nein, auf die Pfanne. Aber das bringt viel Energie. Aber das war zum Beispiel heute Dienstag, wenn wir aufnehmen, im Ö1 Morgenjournal war auch ein Interview mit einer Energieexpertin und da ging es darum, wie kann man ganz konkret zu Hause in der Wohnung Strom sparen.
Ich freue mich jedenfalls schon auf die Videos von Matthias, wie er den Schweizern vormacht, wie man sich dicke Pullis anzieht und die Heizung runterdreht.
Dicke Pullis kann sich Matthias nicht anziehen.
Das werden auf jeden Fall YouTube-Hits. Aber lass uns mal, also natürlich ist das vor allen Dingen, also nicht vor allen Dingen, aber es ist natürlich auch eine Frage, wie man im Einzelfall als Verbraucher freiwillig darauf reagiert, quasi durch, sei es jetzt durch Pullis oder Heizungen oder wie man kocht. Aber es geht ja natürlich weiterhin auch um ökonomische und politische Reaktionen auf die steigenden Preise. Wird denn dagegen irgendwas unternommen bei euch? Also gibt es irgendwelche Maßnahmen, die mehr sind als bitte verbraucht halt weniger?
Also bisher noch nicht viel, hat auch, weil das habe ich glaube auch schon ein- oder zweimal erwähnt, bei uns die Energiepreise, also für Strom, Gas, für Private ja sehr stark staatlich kontrolliert werden und da schlagen die Erhöhungen jetzt nicht direkt aufs Portemonnaie durch, das dauert jetzt auch noch eine Zeit lang, bis sie das tun. Darum werden auch bei uns eher so die mittelfristigen Strategien diskutiert. Also wie kommen wir durch den nächsten Winter? Da hat der Bundesrat sich mit der Gasbranche zusammengetan, damit die einfacher gemeinsam Gas einkaufen können oder hat eine sogenannte Wasserkraftreserve eingeführt für den nächsten Winter. Die soll dann im Notfall dafür sorgen, dass stets genügend Strom fließt. Also da geht es darum, dass die Kraftwerkbetreiber dazu entschädigt werden dafür, dass sie eine gewisse Menge an Wasser in den in den hinter den Staumauern lassen und erst dann verstromen, wenn es wirklich gebraucht wird, eben im Notfall. Und dann will ja die Schweiz neue Gaskraftwerke bauen, also im Zusammenhang mit der Energiewende, so als Backup, um sich auch gegen Notfälle besser zu wappnen. Aber da fällt es zum Beispiel an Gasspeichern, die gibt es hierzulande einfach nicht. Das sind so die Fragen, die jetzt gerade diskutiert werden.
Die sind ja auch bei uns
fast leer. Können Sie ja unsere nehmen.
Ja, wir haben die französischen teilweise.
Ist noch genug Platz bei uns, ne?
Ja. Ja, mit den Franzosen gibt es Verträge, dass wir da irgendwie Gas erhalten könnten im Krisenfall, aber vielleicht trotzdem gescheiter mal der eigene zu haben.
Bring mich doch noch mal kurz auf Stand, so ganz grundsätzlich. Wie abhängig seid ihr denn, was diese Energielieferung angeht von Russland? Also Gas, Kohle, Öl, um die drei großen geht es ja. Wie viel Prozent macht das aus bei euch?
Gut, also als zivilisiertes Land verbrennen wir keine Kohle oder sozusagen keine Kohle. Vielleicht noch etwas die Zementindustrie, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Auch keine russische Kohle, wenn ich da richtig informiert bin. Und die Schweiz bezieht auch keinen einzigen Liter Rohöl direkt aus Russland. Aber, und jetzt kommt das große Aber.
Das klingt jetzt nur so nach einer...
Nein, kommt das große Aber. Mhm. Zum einen, also wir beziehen, glaube ich, 45% der Erdölprodukte, also Benzin, Diesel, Heizöl etc. aus deutschen Raffinerien, und deutsche Raffinerien wiederum verarbeiten zu einem gewissen Teil russisches Erdöl. Und vor allem knapp die Hälfte des Gases, des Erdgas, das die Schweiz bezieht, stammt irgendwie aus über zwei Ecken aus Russland. Und auch wenn in der Schweiz Gas, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, nicht ein so wichtiger Energieträger ist wie in Deutschland oder auch in Österreich, müsste hier Ersatz gefunden werden, falls das Gas, russische Gas sanktioniert würde. Sollte aber, wenn man da den Experten glaubt, nicht so ein Riesenproblem sein.
Das ist bei uns anders. Also bei Kohle sind wir auch mehr oder weniger raus. Beim Öl sind es wohl so um die 10%, die aus Russland kommen. Aber das ganz riesige Thema bei uns, und das haben wir ja schon öfter gehabt, ist das Gas. Also mehr als 80% des Gases, das wir brauchen, kommt aus Russland. Das kann man nicht lösen. Das ist einfach so. Also gerade in Wien wird wahnsinnig viel mit Gas geheizt, auch bei mir in der Wohnung. Da kann man schon sagen, wir versuchen andere Lösungen und Möglichkeiten und Wege zu finden. Es wird nicht passieren so schnell.
Das ist auch 80% ist echt krass. Also gut, dass du das nochmal gesagt hast. Das sind ja sogar mehr als in Deutschland, ne? Also in Deutschland sind es 49%.
Ja, viel mehr.
Prozent. Beim Erdöl sind es 34,1% und bei der Steinkohle, die auch noch eine Rolle spielt hier, ist einfach so, sind es 45%. Und das wäre ehrlich gesagt eine eigene Sendung wert, nochmal zu erklären, wie das alles kommen konnte. Also ich sage nur Gerhard Schröder. Aber nun geht es halt darum, wie schnell man da rauskommt. Du hast schon gesagt, Florian, so ganz kurzfristig geht das eigentlich nicht. Und was passiert, wenn man tatsächlich schon jetzt aufhört, das Zeug zu kaufen? Das wird ja politisch tatsächlich erwogen, und es gibt entsprechenden Druck aus anderen europäischen Ländern, das zu tun, und Druck aus der Ukraine ja sowieso. Ne?
Ja, aber was heißt das dann, wir würden frieren, vielleicht kann man das in den Privatwohnungen nur irgendwie lösen, aber was bedeutet das für Industrie? Also steht dann einfach alles still, was mit Gas betrieben wird?
Ja, also nicht alles, weil 50%, also 49 sind es ja bei uns, nicht 100% sind, und auch 80 nicht 100% sind in Österreich, aber vieles. Ja, also das Problem ist ja ähnlich wie bei euch, dass bei uns sehr, sehr viele Wohnungen mit Gas beheizt werden, sehr, sehr viel mehr als in der Schweiz. Ich wohne in einem Altbau, ich heize und ich koche sogar mit Gas. Ich habe, glaube ich, schon öfters erzählt, jetzt schon eine echt happige dreistellige Gasrechnung. Das wird natürlich mehr, und wenn hier das Gas wegfällt, dann muss ich mir überlegen, ob ich den Winter hier in Berlin verbringen kann, Punkt. Oder ob ich bei meinen Schwiegereltern einziehen muss oder so. Ja? Das ist ja ein Luxus, das ist ja eine Luxussituation.
Aber es geht ja nicht darum, dass das Gas wegfällt, sondern es geht ja darum, dass das Gas ersetzt wird. Und da gibt es ja auch durchaus Pläne. Klar,
aber keine, die du jetzt bis nächsten Winter hinkriegst.
Es gibt keine Pläne, die umsetzbaren Pläne, die das Gas in dem Ausmaß, wie es jetzt in Deutschland verbraucht wird, für den nächsten Winter und in Österreich auch nicht ersetzen können. Punkt. Die gibt es einfach nicht.
Es geht ja nicht, es geht ja einfach um ein bisschen weniger. Also es geht ja einfach um ein paar Grad, den Thermostat auch niedriger zu schalten.
Ja, Das stimmt. Und ich finde ja sozusagen deinen römischen Bürgermeister auch ganz fantastisch. Aber öffentliche Gebäude machen halt nun mal nicht einen besonders großen Löwenanteil des Gasverbrauchs in Deutschland und auch nicht in Rom oder in Italien aus. Man kann halt nicht, also das eine ist das Freiwillige. Man kann natürlich den Leuten sagen, verbraucht weniger Gas. Das passiert auch schon und das ist ja auch richtig. Aber man kann halt nicht von staatlicher Seite einfach weniger Gas in die Leitung schicken oder von Versorgerseite, genauer gesagt. Denn dann kann es zu Verpuffungen kommen, also genauer gesagt zu Gasexplosionen. So, das ist einfach saugefährlich. Man muss also ganze Anschlüsse abklemmen. So haben mir das zumindest Leute erklärt, die sich damit gerade politisch an vorderster Front beschäftigen. Und da man aber nicht genug Techniker hat, um jeden einzelnen Hausanschluss mal eine Woche abzuklemmen und dann wieder anzuklemmen beispielsweise, um die Last so sehr großflächig zu verteilen, den Schmerz, muss man ganze Bereiche abklemmen. Das heißt, ganze Viertel oder ganze Städte. Und das ist halt was anderes, als mal eben einen dicken Pulli anziehen. Es geht dabei dann auch zusätzlich um viele, viele, viele Tausende, wenn nicht Hunderttausende Arbeitsplätze, die an den energieintensiven Industrie hängen und die halt ehrlich gesagt in der Regel auch nicht in München City oder Berlin Mitte sitzen, sondern halt in den Randgebieten oder im Ruhrgebiet oder im Osten oder in Städten und in Regionen, wo die wirtschaftliche Lage eh schon nicht so besonders gut ist. Das ist der Preis, um den es geht.
Also ja. Hannover würde ja da recht weit oben stehen, um mal das... Hand zuzudrehen.
Die Schwerindustrie am Maschsee, ja.
Nein, aber also ich finde es schon alles verstanden, alles irgendwie kompliziert und so, aber ich finde es schon beeindruckend, wie sich jetzt auch die deutsche Diskussion wieder vor allem darum dreht, was eben unmöglich sei im eigenen Land, nachdem wir, Entschuldigung, da müssen wir vielleicht dann wirklich mal ein eigenes Sinn drüber machen, seit 20, 30, 40 Jahren einfach mit eurer, Entschuldigung, wirklich oder fehlgeleiteten Energiepolitik hier uns alle mit auch in ein riesiges Schlamassel getrieben haben, die jetzt, das heißt einfach,
naja,
jetzt
also mal weiter ich, wieder. Nimm uns da jetzt bitte raus, wir haben das schon selber gemacht. Also unser Gasvertrag mit der Sowjetunion ist aus den 60er Jahren.
Genau, aber das heißt jetzt einfach so, ja, kann man nichts machen, jetzt werden wir Putins Kriegskasse einfach weiterfüllen. Ich finde, das ist ja sehr, sehr, sehr unbefriedigend.
Ja, ich gebe dir recht und gebe dir auch überhaupt nicht recht. Es heißt nicht, man kann nichts machen. Es wird sehr, sehr viel gemacht, übrigens auch schon seit ein paar Monaten, um das zumindest zu mildern, das Problem. Also Stichwort Flüssiggas-Terminals, die aufgebaut werden und solche Geschichten. Also da passiert was, aber sozusagen, ich finde es auch ein bisschen schwierig, die jetzige Regierung dafür verantwortlich zu machen, was in den 20 Jahren davor wirklich massiv verbockt wurde. Und noch ganz, ganz kurz, wo ich dir aber zustimme, ist diese Geschichte von, dass in Deutschland nur wieder darüber geredet wird, was den Deutschen wieder alles nicht zumutbar sei, ne? Und was man alles nicht ändern könnte und so. Das stimmt. Also Robert Habeck sagt, er fürchtet, wenn man keine Energie mehr aus Russland importieren würde, eine massive gesamtgesellschaftliche Krise. Ich glaube, es geht auch darum, den Leuten einzugestehen.
Und da hat er schon recht.
Ja, aber es geht auch darum, den Leuten, sagen wir mal, offen zu sagen, dass ehrlich gesagt dieser Krieg schon jetzt eine massive gesamtgesellschaftliche Krise auch für unsere Gesellschaften ist und dass sich das noch verschärfen wird, so oder so. Also die Energiepolitik ist ja nur ein Teil des Problems. Da geht's auch um eine moralische Krise und darum, was eigentlich aus Europa wird, wenn man die Ukraine aufgibt oder zumindest nicht alles tut, um es zu schützen oder um ihr zu helfen. Es ist ja auch völlig unklar, wie genau diese Sanktionen tatsächlich die Kriegskasse Putins jetzt weiterfüllen würden oder nicht. Also inwieweit er da auf Devisen angewiesen ist für seinen Krieg und inwieweit er das sowieso alles in Rubeln und aus dem eigenen Land macht. Also ich glaube, man muss einerseits aufpassen, dass man nicht sagt, Deutschland soll sich nicht so anstellen oder auch Österreich soll sich nicht so anstellen. Andererseits aber auch nicht sagt, ja, klar, wir müssen jetzt alles tun, damit es für uns nicht so schlimm wird. Geht halt um einen Mittelweg, der anders aussehen muss als das, was bisher der Mittelweg war. Ne? Ist das denn bei euch anders? Würden eure Länder einen sofortigen Stopp aller Energieimporte politisch mittragen? Es gibt ja die Erzählung, dass das in Europa eigentlich nur Deutschland ist, die das verhindern.
Also eher nicht, weil es nicht wirklich möglich sein wird.
Also ihr wisst doch, dass wir bei Sanktionen jeweils zum Mittragen gezwungen werden und davon.
Das ist eine recht neue Entwicklung, aber ja.
Nein, und ich glaube, also bei der Schweiz ist es wirklich so, dass da so viel über Deutschland läuft oder auch teilweise über Italien jetzt beim Gas auch. Also es ist, ich glaube, die Schweiz ist da mäßig Matsch entscheidet und ja, es wird so sein, wenn die anderen das beschließen, wird die Schweiz nachziehen.
Florian, gibt es denn bei euch irgendwelche Dinge, die unternommen werden, um diese Abhängigkeit zumindest ein bisschen zu drosseln und die Preise ein bisschen im Zaum zu halten auch?
Also das mit der Abhängigkeit ist so eine Sache, da gibt es so, also fangen wir mit den Preisen an. Es gibt schon länger Ideen, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, über die hohen Energiepreise und diesen Gutschein, von dem ich geredet habe. Es werden auch ein paar Abgaben für dieses Jahr entfallen dieses Jahr. Am Sonntag war dann sogenannter Energiegipfel in Wien, da war alles dabei vom Bundeskanzler abwärts. Da kam aber noch nicht so viel raus und gleichzeitig haben wir auch vergangene Woche so ein Memorandum of Understanding mit dem Industrieminister der Vereinigten Arabischen Emirate unterschrieben. Da geht es um die Lieferung von Wasserstoff. Und wir hätten auch ganz gerne, das hast du ja schon erwähnt, Lenz, flüssigen Wasserstoff, also das LNG aus den Golfemiraten, wobei da natürlich das Problem kommt.
Flüssiges Erdgas, meinst du?
Ja, Verzeihung. Und da ist natürlich das Problem, dass wir diese Terminals nicht haben, weil wir einfach keinen Meereszugang haben und keinen Hafen. Und der Hafen an der Donau wird da nicht reichen.
Kommt nicht auf die Idee, euch jetzt einen Meereszugang zu erstreiten.
Ja, also dieses Triest, gell? Das wäre schon. Genau, aber das ist so ein bisschen der Plan derzeit.
Ja klar, das ist natürlich auch die Zwickmühle. Du hast jetzt gesagt, Vereinigte Arabische Emirate und Golfemirate und so weiter. Es gibt halt leider nicht so viel schnell verfügbare, vor allen Dingen fossile Energie aus Dänemark oder Italien oder solchen netten Ländern, sondern halt eher aus problematischen Staaten, ne?
Ja, das ist wirklich ein Dilemma. Und also der Ex-Bundeskanzler Christian Kern, der ja übrigens auch mal Chef des Energieunternehmens Verbund war, der hat im Kurier einen Gastbeitrag geschrieben vor ein paar Tagen. Und da hat er recht ehrlich geschrieben, es gibt nur schlechte Alternativen. Aber er hat auch einen Vorschlag drinnen, der mir recht eingeleuchtet hat. Denn eigentlich müsste der Strompreis zum Beispiel bei uns gar nicht so hoch sein. Also 80% des Stroms in Österreich ist erneuerbar, 60% kommt aus Wasserkraft. Und die Wasserkraftwerke sind zum größten Teil mehr oder weniger in öffentlicher Hand. Und die verdienen sich derzeit eine goldene Nase. Und das muss man nicht einsehen. Wieso eigentlich? Also warum muss das so sein? Die könnten zum Beispiel schon auf ihren Profit einfach verzichten.
Aber also nur kurz auch, also diese Rechnung finde ich etwas schräg, weil bei uns gewisse Kraftwerkbetreiber in derartigen Liquiditätsengpässen gesteckt haben oder teilweise stecken, dass sie fast vom Staat unterstützt werden mussten. Aber mal das ganz abgesehen.
Nochmal, sie gehören der öffentlichen Hand.
Ja, aber ja, nur teilweise. Aber wurscht.
Nee.
Okay, das ist derselbe Kern, der sich vom russischen Staat hat schmieren lassen, oder?
Schmieren wäre mir neu.
Also, stimmt, er hat Blutgeld angenommen, so ist das richtig. Also,
wie lange willst du das jetzt noch weitertreiben?
So lange, bis ich dir genug unter die Nase gerieben habe, dass ich es sehr seltsam finde, dass du ausgerechnet einer dieser Sozialdemokraten, der uns hat verraten, als Kronzeuge jetzt hier auftreten
lässt. Es geht nicht um Kronzeuge, es geht darum, dass er sagt, es gibt einfach nur schlechte Alternativen derzeit und diese Wasserkraft-Idee, da kann ich zumindest was abgewinnen. Und ja, der Vollständigkeit halber, weil du das offenbar unbedingt willst, er war im Aufsichtsrat der russischen Staatsbahn, hat das bei Kriegsbeginn zurückgelegt, das kann man natürlich kritisieren, aber er hat es immerhin sofort getan, im Gegensatz zu vielen anderen. Ändert nichts daran, dass er es getan hat.
Weil Russland ja vorher bis zum 23. Februar eine lupenreine Demokratie war.
Das war ein anderer Sozialdemokrat.
Werbung.
Zeit Online lädt wieder zum Z2X Ideenfestival ein. Dieses Jahr sprechen wir unter anderem über Geld, Demokratie und künstliche Intelligenz. Dafür suchen wir dich. Du bist zwischen 20 und 29 und hast Ideen zu diesen Themen oder arbeitest an konkreten Projekten? Erzähl uns, was wir von dir lernen können und werde Speakerin bei Z2X. Meld dich an unter zeit.de/Z2X Festival. Wir sehen uns im August in Berlin. Diese Deutsche sollten Sie kennen.
Um zu verstehen, was Krieg, Diktatur und Vertreibung schon vor 80, 90 Jahren dort angerichtet haben, wo heute wieder Krieg und Vertreibung herrscht, muss man nur auf die Familiengeschichte von Natascha Wodin schauen. Natascha Wodins Mutter kam aus Mariupol, jener Stadt, die heute von russischen Truppen wieder belagert wird und in der es teilweise schon keine Lebensmittel mehr gibt. Sie erlebte, also die Mutter von Wodin, die von Stalin herbeigeführte Hungerskatastrophe in den 30er Jahren in der Ukraine, durch die 3 bis 7 Millionen Menschen starben. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurde Wodins Mutter von den Nazis zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt und traute sich dann auch nach Kriegsende nicht mehr zurück in die Sowjetunion, nicht mehr zurück unter Stalins Terrorherrschaft. Sie war in den Reißwolf zweier Diktaturen geraten, schreibt Natascha Wodin über ihre Mutter. Wodin selbst wurde dann in Fürth in Deutschland geboren. Sie lebte jahrelang in illegalen Notbehausungen als Geflüchtete. und in Lagern. Die Mutter begann Selbstmord. Der Vater, ebenfalls ein früherer Zwangsarbeiter, war gegenüber ihr und ihrer Schwester gewalttätig. Wodin flüchtete dann mit ihrer Schwester vor ihm, lebte als Obdachlose eine Zeit lang. Später arbeitete sie, die kaum mal zur Schule gegangen war und keine Ausbildung hatte, erst als Telefonistin und in anderen Hilfsjobs und dann später als Dolmetscherin. Sehr jung, noch in ihren Teenagerjahren würde man heute sagen, heiratete Wodin in erster Ehe übrigens einen damaligen Funktionär der neu gegründeten NPD, genau, der NPD, die es dann auch Jahrzehnte später noch gab, dessen Vater zu einem Überfluss auch noch Gauleiter unter den Nazis gewesen waren. Wie das passieren konnte, Wodin sagt, die Eltern hätten ihr über Jahre zuvor beigebracht, dass nicht etwa Hitler, sondern der von ihnen so verhasste Stalin für den Zweiten Weltkrieg verantwortlich gewesen sei. Wodin kam erst in den 1968er Jahren von ihrem Geschichtsbild, das die Eltern hier eingetrichtert hatten, wieder weg. Mit der neuen Ostpolitik war Natascha Wodin dann eine der ersten, die für die westdeutschen Firmen und Kultureinrichtungen in die Sowjetunion reiste und dort dolmetschte. Sie begann dann auch dort, sie lebte dann teilweise sogar in Moskau, neue russische Literatur ins Deutsche zu übersetzen und schrieb schließlich selbst. In ihrem wichtigsten Buch, das vor einigen Jahren hier in Deutschland erschienen ist, Sie kam aus Mariupol, so heißt das Buch, erzählt Wodin die unglaubliche Geschichte ihrer Mutter und damit die Geschichte eines grausamen Schicksals zwischen der Ukraine, der Sowjetunion und Deutschland. Natascha Wodin ist eine Deutsche, die man kennen sollte, und ihr Buch sollte man gerade jetzt lesen. Unser zweites Thema, ein bisschen vergessen hat man es ja fast schon, so geht es mir zumindest und so scheint es auch in der öffentlichen Wahrnehmung zu sein. Es gibt ja auch noch diese Pandemie in unseren Ländern. Am Donnerstag gibt es eine Debatte hier im Bundestag zur allgemeinen Impfpflicht und das ist für mich, Florian, der perfekte Zeitpunkt, um mal wieder in das Österreich zu schauen, wo ihr mal wieder uns ein paar Wochen oder Monate voraus seid. Ihr habt ja ein Gesetz zur Impfpflicht, das schon in Kraft getreten ist. Aber irgendwie auch wieder nicht. Ich könnte jetzt hier einen Witz mit Schrödingers Katze machen. Ich lass das mal und lass dich stattdessen mal erklären, was ist los bei euch in Sachen Impfpflicht.
Ja, das ist nicht so ganz einfach.
Ja, natürlich.
Ja.
Wie konnten wir das vergessen?
Also, eigentlich hätte die Impfpflicht diese Woche, also die Impfpflicht gilt ja seit Februar, und diese Woche hätte sie in, er muss mal eine heiße Phase eintreten sollen. Also heißt, es sollte gestraft werden. Aber vergangene Woche ist dann verkündet worden, dass die Impfpflicht wegen Omikron nicht verhältnismäßig sei. Und deshalb wurde sie ausgesetzt.
Aber Omikron gab es doch auch schon, als die Impfpflicht im Februar beschlossen wurde. Die Omikron-Variante ist von November oder Dezember, wenn ich mich richtig erinnere. Und verstehe ich nicht ganz, was daran jetzt irgendwie so plötzlich überraschend war. Und ich verstehe auch nicht ganz, wie eine Regierung, also die Exekutive, einfach ein bestehendes Gesetz der Legislative irgendwie einfach dann nicht anwenden kann, oder wie?
Nee, da geht's doch, das geht schon, da geht es um die Verordnungen. Also die, und das steht also im Gesetz drinnen, die Verordnungen, also es gibt das Impfpflichtgesetz, das ist auch in Kraft, und in dem steht aber drinnen, Ausgestaltung im Sinne von, wann die Strafen werden, wann gestraft wird, wie viele Impfungen gelten, wie viel Abstand zwischen Impfungen und so weiter sein muss. Es muss in den Verordnungen des Gesundheitsministers stehen. Also das geht schon, aber ändert nichts dran, ganz so einfach war es dann natürlich nicht. Es gibt die sogenannte Impfpflichtkommission, also das sitzen Juristen drinnen und Virologen, und die hat vergangene Woche ihren Bericht vorgelegt, und in dem empfiehlt sie eben, die Impfpflicht auszusetzen. Da steht, Zitat, rechtlich bedeutet dies unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit von Grundrechtseingriffen, dass eine sofortige Umsetzung der Impfpflicht zur Verhinderung einer Überlastung des Gesundheitssystems derzeit noch nicht erforderlich bzw. nicht angemessen ist. Und in 2-3 Monaten wird übrigens dann evaluiert, und dann schauen wir weiter.
Also alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt noch nicht eingeschlafen oder völlig verwirrt sind, stellen sich vermutlich wie ich mir die Frage, wieso denn dieses wochenlange Theater, und ihr habt schon etwas Mühe, euch mal für etwas zu entscheiden, oder?
Vorweg, jedes Mal, wenn wir die Impfpflicht reden, der Disclaimer, ihr wisst, was ich am Anfang davon gehalten habe. Da haben wir ja auch drüber diskutiert. Also damals, als sie im vergangenen Herbst verkündet worden ist. Und daran hat sich ja nichts geändert, dass ich finde, dass der Topfen war und nach wie vor Topfen ist. In einem ersten Effekt, wie sie, als das vergangene Woche verkündet worden ist, dass sie nicht umgesetzt wird, habe ich mir auch gedacht, was soll das Kasperltheater? Also erst groß ankündigen und dann doch nicht machen und hü und hot und hin und her. Und ja, man kann es natürlich so sehen, dass der Druck auf die Regierung gerade aus jenen Bundesländern relativ groß war, in denen bald mal gewählt wird und dass die Impfpflicht deshalb gekübelt worden ist. Wenn man sehr gut aufgelegt ist, kann man es aber auch anders sehen. Also die Fakten haben sich halt geändert. Omikron ist noch dominanter als eben im vergangenen Herbst. Die Impfung hat eine andere Wirkung. Die Politik muss also auf geänderte Rahmenbedingungen reagieren.
Okay,
und
okay,
hat
okay, okay, okay. Also, mir schleift fast das Gesicht ein und ich bin etwas irritiert über deine neumodische Nachsicht mit deiner Regierung. So kenne ich dich gar nicht.
Das hat nichts mit Nachsicht zu tun. Ich sage ja nicht, dass die zweite Version stimmt. Trotzdem, ich will echt nicht in der Haut von Ministerinnen und Minister und der Regierung stecken und auch nicht in der von den Kommissionsmitgliedern. Also ich habe am Montag mit Karl Stöger, mit dem Vorsitzenden der Impfpflichtkommission, ein Interview geführt und er meinte nur, er versteht total, wenn ich das so empfinde, dass ich nicht in seiner Haut stecken will, weil ich meine, der wird jetzt natürlich von Impfgegnern total gefeiert und das taugt ihm auch nicht und er sagt, das war halt eine rechtliche Bewertung, die er da gemacht hat und umsetzen muss es die Politik und dann kommen wir zu einem großen Problem, das aber nicht erst jetzt entsteht und das sicher akuter wird, nämlich die Frage der Rechtsakzeptanz. Also warum soll ich mir eine App halten, von dem ich nicht weiß, ob sie in einem Monat noch gilt? Wenn ich mich jetzt impfen habe lassen, weil mir Strafen androht wurden, dann fühle ich mich verarscht. Und wenn ich es nicht getan habe, fühle ich mich halt bestätigt. Also es ist, ja, ist ein Dilemma.
Aber in Deutschland, aber, ja?
Nein, ich wollte jetzt eher in Lenz, also auf Deutschland. Lernt ihr was also für uns?
Ja, mal abwarten. Wie gesagt, Donnerstag ist das Ganze im Bundestag. Es zeichnet sich aber schon ab, dass wir diese allgemeine Impfpflicht ab 18, dass es dafür eher, naja, sehr knapp wird oder sehr unwahrscheinlich wird, dass wir es dafür eine Mehrheit geben wird im Bundestag. Momentan scheint mir am ehesten wahrscheinlich, dass sich ein Antrag durchsetzt, also ein Gesetzentwurf, der aus der FDP kommt, aber auch Unterstützer aus den anderen Regierungsfraktionen und auch darüber hinaus hat, der sich für eine Impfpflicht ab 50 Jahren einsetzt. Einfach nach der Logik, das sind diejenigen, die noch am ehesten im Krankenhaus landen und ne, da es ja darum geht, die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern und gesundheitliche Schäden zu verhindern, sagt man dann, okay, dann zwingt man halt erstmal die Leute, sich impfen zu lassen. Ja.
Aber ja, nur noch eine Frage, weil das bei uns auch Thema war, die Impfpflicht für Gesundheitsberufe zum Beispiel, die gibt es jetzt bei euch schon?
Die fängt, also die greift jetzt gerade in dieser Woche tatsächlich. Also,
weil, Fun Fact, die wurde ja bei uns abgesagt, weil ja die allgemeine Impfpflicht kommt. Also wir haben keine Impfpflicht für Gesundheitsberufe.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ihr habt es tatsächlich dann doch geschafft, ein größeres Chaos anzurichten als wir bisher. Wobei, wie gesagt, wir hinken da ja hinterher. Also Impfpflicht ab 50 scheint das zu sein, was kommen könnte. Allerdings, ich zitiere jetzt mal aus diesem Entwurf, nur, Zitat, unter Vorbehalt einer Bewertung der Situation im Herbst 2022. Das heißt, das Ding würde gar nicht sofort greifen, sondern halt erst dann, wenn man sich im Herbst entscheidet, es auch wirklich greifen zu lassen. Und das setzt halt voraus, dass die Infektionslage und vor allen Dingen auch die öffentliche Stimmung dann wieder so ist, dass die Regierung, in der ja auch die FDP sitzt, die bei sowas sehr vorsichtig ist, das für nötig hält und es auch möglich scheint, das in der öffentlichen Stimmung
erst
umzusetzen.
Erst dann, wenn die Zahlen wieder steigen und die Welle
genau,
schon da ist.
Genau, genau. Das heißt, Impfpflicht kommt erst dann, wenn es für die jeweils aktuelle Welle zu spät ist, wenn überhaupt. Aber es geht ja nicht nur um die Impfpflicht, Matthias. Ihr seid ja die Vorreiter in Sachen Freedom Day, wenn man das so nennen will, gewesen. Bei euch ist eh alles schon vorbei, ja? Oder gibt es noch Schritte, die noch kommen in den nächsten Tagen und Wochen?
Also am 1. April sollen alle noch übrigen Maßnahmen aufgehoben werden, also auch die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und in Alzheimer'schen Spitälern und auch die Isolationspflicht. Ja, das ist jetzt noch so zu tun hier.
Während, wenn ich die Zahlen richtig interpretiere, bei euch die Ansteckungszahlen ja auch weiter steigen, ne?
Ja, aber das soll uns nicht aufhalten, hat uns noch nie aufgehalten.
diese Langeweile, mit der Matthias nach 2 Jahren über Corona spricht, ist eindrucksvoll. Aber wir können uns da die Hand geben. Bei uns wurden ja auch gegen die Empfehlungen von Expertinnen und Experten die Maßnahmen gelockert. Während die Zahlen noch weiter gestiegen sind und jetzt, keine Surprise, steigen sie noch weiter. Also wir waren vergangene Woche schon mal bei mehr als 50.000 Fällen am Tag.
Wow, ja. Also wir haben eine Inzidenz von, ich glaube, bei über 1.600. Wir haben 150.000 Fälle am Tag. Aber 20. März, also Ende dieser Woche, ist Freedom Day in Deutschland. Dann kann man sogar wieder ohne Maske einkaufen, ohne Maske in der Schule sitzen, kann man jetzt schon. Also die Entscheidung ist bei uns auch eindeutig. Omikron ist die Einschränkung einfach nicht mehr wert, weil so viel weniger bei dieser Variante ins Krankenhaus kommen, wird halt das einfach in Kauf genommen. Das ist ja das halt letztlich alle kriegen. Also man muss das nicht Durchseuchung nennen, aber natürlich rauscht es jetzt durch.
Also bei uns noch kurz ist die Inzidenz, glaube ich, bei der 3000 so. Also, und, oder noch höher, 3300 sowas. Und eben, also gelockert ist eh schon alles. Also Restaurants, Kinos, Theater, Konzerte, Fußballspiele findet statt, ist alles offen, ohne Einschränkung, 2, 3, 1G, Schnee von gestern interessiert lange nicht mehr. Und auch alle Läden sind seit Wochen maskenfrei.
Also es ist bei uns zum guten Teil ähnlich, nicht ganz ähnlich. Es gibt schon noch einige Einschränkungen. Außer in Wien, da gilt zum Beispiel in der Gastro weiter die 2G-Regel.
Also eben, nur um zu sagen, auch wenn ich jetzt da Desinteresse, so eine etwas, meine Ermüdung am Thema demonstrativ auch zur Schau stelle. Also grundsätzlich waren diese Öffnungsschritte nicht falsch, finde ich, aber es ist zum einen schon krass, wie viele Leute es jetzt nimmt, also vor allem mit der neuen Omikron-Variante, und zum anderen auch, dass das so völlig... Es ist so diese totale Wurstigkeit, was jetzt da gerade passiert, die ich doch eindrucksvoll finde.
Wie ist denn tatsächlich die Wirkung dieser hohen Inzidenzen, Matthias, du hast jetzt von über 3000 gesprochen, auf das Gesundheitssystem? Merkt man das in den Spitälern? Also ist das da noch ein Problem oder ist es tatsächlich so, dass Corona quasi egal ist mittlerweile fürs Gesundheitssystem?
Ich glaube, egal ist es nicht, aber es ist so, dass das Gesundheitssystem gerade recht gut dasteht. Aber es ist halt so, also jetzt steigen die Zahlen wieder rapide, und wenn sich halt wiederum derart viele Leute neu infizieren, dann auch zum wiederholten Mal, dann werden halt auch wieder mehr Leute im Spital landen, und es fallen zurzeit halt auch unglaublich viele Leute bei der Arbeit aus, es liegen einfach mal für eine Woche flach. Die eine wirtscht es vielleicht mäßig, die anderen, bei den anderen ist es auch wirklich wie ein stark grippaler Infekt, oder dann werden sie 2 Wochen krank geschrieben, weil sich noch der Herzmuskel entzündet hat, so. Und da haben wir noch gar nicht davon gesprochen, dass wir noch immer keine Ahnung haben, ob und welche Langzeitschäden eine Covid-Infektion mit sich bringt, und auch, was ich vor allem auch problematisch finde, dass man so keinen Plan hat, ja, wie man jetzt, also man rennt jetzt da einfach mal raus aus der Situation, indem man alles fallen lässt, aber dass da im Herbst vielleicht dann wieder etwas kommt, dass dann vielleicht auch eine blöder mutierte Variante noch kommen könnte. Da habe ich, sagt so mein Bauchgefühl, dass man da dann wieder in das gleiche Ding reinrasselt, wie man jetzt schon mehrmals in der Schweiz reingerasselt ist. Und das ist doch sehr ermüdend.
Ja, nicht nur in der Schweiz.
Die spinnen die Österreicher.
Moment, ich muss euch etwas vorlesen. Also, bmdw.gv.at. Wir gestalten, Punkt. Jetzt und in Zukunft, Ausrufezeichen. Bundesministerium Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. Wir denken, entwerfen und gestalten gemeinsam. Wir gestalten die Wirtschaft und die digitale Zukunft Österreichs. Wir schaffen dabei den Rahmen für den wirtschaftlichen Erfolg des Landes und setzen Impulse auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene. Wir entwerfen dafür gemeinsam innovative und mutige Lösungen und Zugänge. Wir nutzen dazu unsere Expertise sektionsübergreifend und verbinden sie mit der Kompetenz und den Anliegen unserer Stakeholder.
Und du hast uns gerade vorgeworfen, dass wir dich zum Gähnen und zum Einschlafen bringen.
Na, ich wollte euch jetzt eigentlich eine Rechnung stellen, und zwar über 125.920 Euro. Nämlich für dies.
Ich finde es völlig angemessen.
Wie viele Tankfüllungen sind das, Matthias?
Ich glaube, da könnte ich mir einen Bugatti Veyron leisten und den voll tanken. Und weiß Gott, was
also damit. Ich darf dir sagen, dass du dir den Bugatti Veyron damit nicht leisten kannst. Aber okay.
Nein, die Tankfüllungen für den Bugatti
schockiert.
Veyron.
Ich meine nur die Tankfüllungen. Ich dachte, ich wäre hier in einem Autofanatikerland.
Wurscht jetzt. 125.029 Euro hat Sophie Karmasin, die Großmeisterin der österreichischen Umfragekunst, dafür kassiert, dass sie diese DIN A4-Seite geschrieben hat und eben dem Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort verkaufen konnte. Ihr spinnt's, ihr Österreicherinnen und Österreicher.
Das Das war's diese Woche mit unserem Podcast. Wenn Sie wissen wollt, was sonst noch in Österreich und der Schweiz los ist, es gibt die Zeit Schweiz und die Zeit Österreich, in der ganz viele spannende Sachen drinstehen. Nämlich, erzählt mal.
Wir haben zum einen ein Porträt, ein historisches des Vordenkers von Wladimir Putins querer Staatsideologie, denn der Herr, der hat in der Schweiz, längere Zeit in der Schweiz gelebt, nämlich in Zollikon hier bei Zürich. Und ich schreibe gerade noch an einem Text, was eigentlich davon zu halten ist, dass jetzt alle wieder so raunen, dass wir einen neuen kalten Krieg erleben und was das vor allem auch für ein Land bedeutet wie die Schweiz, in der der kalte Krieg kälter war als in fast allen Ländern. Da versuche ich mal aufzuzeigen, dass das eine sehr schlechte Idee ist, jetzt wieder kalter Krieg, im kalten Kriegsschema zu denken.
Das Porträt erscheint übrigens auch in Österreich. Dann gibt es bei uns einen Nachruf auf Erhard Buseck, der frühere österreichische Vizekanzler und ÖVP-Chef, ist Anfang der Woche überraschend verstorben. Joachim Riedl, der frühere Leiter der Österreichseiten der Zeit, hat ihn jahrzehntelang gekannt und begleitet und schreibt einen, wie ich finde, sehr berührenden, sehr nahen Nachruf auf Erhard Buseck. Und dann habe ich noch einen Veranstaltungshinweis. Am Donnerstag findet der Zeitgipfel Die Energiewende in Österreich in Wien statt. Man kann auf Puls 24 zusehen, aber auch die Videos im Nachgang anschauen.
Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie natürlich den Rest der gedruckten Zeit oder für das ganz aktuelle Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder zur 200. Sendung, fällt mir gerade auf. Bis dahin sagen wir.
Vielen Dank.
Adieu.
Und tschüss.
Werbung.
KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen. Wir beraten Sie bei Fragen zu strategischen Akquisitionen oder der Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien, genauso wie zum Schutz des geistigen Eigentums oder zum KI-Recht. Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.